Heute bei Apropos.
Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro santo padre Francesco.
Der Papst ist tot.
Alle ore 7:35 di questa mattina il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del padre.
Mehr als 10 Jahre war Franziskus Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche. Jetzt ist er gestorben.
Franziskus war stark angeschlagen, denn er musste sich von einer Lungenentzündung erholen. Gestern trat er dann doch überraschend auf und sprach den Ostersegen Urbi et Orbi.
Fratelli e sorelle, buona Pasqua.
Pope Francis has died just a day after this.
Kaum ein Papst war so nahbar, so nah bei den Leuten wie Franziskus.
Francis was the first Latin American pontiff from Argentina, and this pope was known as relatively progressive compared to his contemporaries and the church overall.
Wir schauen heute apropos zurück auf das Leben von Franziskus, auf die Bedeutung, die er für die Kirche und darüber hinaus hatte. Und dann schauen wir führen. In welche Richtung wird sich die katholische Kirche jetzt bewegen? Und zwar machen wir das mit dem Marc Beise. Er ist Korrespondent von der Süddeutschen Zeitung und vom Tagesanzeiger in Rom. Ich heiße Philipp Loser. Und das ist eine neue Folge von Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger. Hoi Marc.
Hallo.
Marc, wir blenden ein bisschen zurück, bis mehr als 10 Jahre in Frühling 2013. Der Papst Benedikt ist damals zurückgetreten, er hat keine Kraft mehr gehabt.
Die Tagesschau Mittag, heute mit einer wirklich großen Überraschung aus dem Vatikan. Rücktritt, Papst Benedikt der 16. legt sein Pontifikat nieder.
Wo sein Nachfolger gewählt worden ist, der Jorge Maria Bergoglio.
Fratelli e sorelle, buonasera.
Was ist für ein Mensch damals neuer Papst geworden?
Es war auf alle Fälle auch schon ein alter Mann mit 76, aber das ist für die Päpste ja nicht so ungewöhnlich. Ein Argentinier, der erste Südamerikaner, das war aufsehenerregend. Kein Mann der Kurie, also keiner, der in Rom schon ein- und ausging, sondern einer, der, wie er selbst gerne sagt, an der Peripherie tätig war, an den Rändern der Kirche. Das war ja auch sein Programm. Er sagte ja von sich selbst, er habe überhaupt nicht damit gerechnet, gewählt zu werden damals. Und hat aber Aufsehen erregt, indem er in einem dieser vielen Vortreffen, die es bei so einem Konklave gibt, wo man so beim Frühstück oder so schon mal miteinander redet, bevor es dann wirklich losgeht, hat er ja eine kurze Rede gehalten. Das machen die Kardinäle alle. Und in dieser Rede hat er viel Aufsehen erregt und die war wohl auch verantwortlich dafür, dass er so weit nach vorne gleich kam in den Wahlgängen. Und in dieser Rede hat er schon gesagt, die Kirche muss an die Ränder gehen, und zwar sowohl regional, nicht Europa und Amerika, sondern eben wirklich weit weg von Rom. Da spielt die Musik. Und der Papst ganz in Person muss auch an die Ränder gehen, und zwar auch inhaltlich. Also kein Mainstream. Und das war sein Programm, und damit ist er gewählt worden.
Und jetzt kommt der neue Papst auf die Loggia am Petersdom.
Er hat für sich selbst den Namen Franziskus ausgewählt, als erster Papst überhaupt. Warum hat er das gemacht?
Ja, da erzählt er ja auch eine nette Geschichte. Er sagt, er habe, weil er ja nicht damit gerechnet habe, gewählt zu werden, sich auch keinen Namen überlegt. Und nachdem er dann gewählt worden ist, also noch im Wahlsaal, sind natürlich alle auf ihn zugekommen und haben ihm gratuliert, unter anderem ein befreundeter brasilianischer Kardinal, ein Franziskanermönch, und der habe ihn liebevoll umarmt und gesagt, vergiss mir die Armen nicht. Und in dem Moment sei ihm klar geworden, als dieser Franziskanerkardinal das zu ihm sagt, sei ihm klar geworden, Franziskus, das ist der Name, den ich wählen muss. Es gab dann noch die nette Geschichte, dass einige Tage später ein Foto auftauchte, wo ein Mensch über den Petersplatz läuft vor dem Konklave oder während des Konklaves und ein Plakat hochhält mit dem Text Papst Franziskus der Erste. Er selbst sagt aber, er habe das erst hinterher erfahren, er habe das nicht gewusst, sondern es sei diese spontane Eingebung in dem Moment der Gratulation nach der Wahl gewesen.
Das Vorbild für den Namen ist der Franz von Assisi. Das hat auch ein gewisses Ideal, das das mit sich trägt. Hat denn der Franziskus dem Ideal nachgelebt, auch als Papst?
Ja, also Franz von Assisi, der Sohn aus gutem Hause, der dann eben zum Bettelmönch wird und sich um die Armen kümmert, das ist schon auch sein Programm und sein Leben immer gewesen. Das ging ja sofort los. Er hat schon in den Momenten nach der Wahl, als es zum Beispiel darum ging, ihn einzukleiden mit dem Papstgewand, bevor er dann auf den Balkon geht und sich den Gläubigen zeigt, hat man ihm beispielsweise ein vornehmes goldenes Kreuz gereicht und das hat er abgelehnt und gesagt, ich habe hier ein silbernes Kreuz seit 20 Jahren und das ziehe ich weiter an. Er hatte sich geweigert, die berühmten roten Schuhe anzuziehen, die noch Papst Benedikt immer anhatte, sehr edle Schuhe, die aber halt eine Tradition sind. Er hat gesagt, ich ziehe ja weiter meine schwarzen, ausgelatschten Drähte an. Ich habe auch Blattfüße, das ist eh besser für mich. Und er hat danach im Vatikan, er hat dann nicht das Papstappartement bezogen, sondern wohnt ja bis heute im Gästehaus des Vatikan, Mater Maria, wo er eben auch damals schon wohnte, als das Konklave war, wo alle Bischöfe wohnen oder Kardinäle wohnen, wenn das Konklave ist. Er hat Wert darauf gelegt, nicht mit Luxuslimousinen herumkutschiert zu werden. Sein Vorgänger Benedikt fuhr noch oft im Mercedes und sowas, eher nicht. Er fuhr im Fiat 500, große Version, aber trotzdem Fiat 500. Also er hat wirklich sehr, sehr einfach gelebt und er hat das auch gefordert von seinen Kardinälen und er hat sehr darunter gelitten, dass in Rom in der Kurie halt ein gewisser Luxus gang und gäbe ist.
Er selber hat als Anhänger von der Befreiungstheologie gegolten. Die ist lange unter dem Marxismusverdacht gestanden. Ist Franziskus ein linker Papst gewesen?
Ja, also er ist kein bekennender Marxist und auch kein Anhänger der Befreiungstheologie, aber er ist ein linker Papst. Er ist ein Kapitalismuskritiker, er hat große Probleme mit dem kapitalistischen System. Er hat den berühmten Satz mal gesagt, der Kapitalismus tötet. Er hat immer wieder marktliberale Instrumente kritisiert, hat gesagt, der Markt kann die Dinge nicht richten, sondern der Staat muss es tun. Er hat eine große Aversion gegen die USA und gegen dieses ganze reiche System in der Welt. Also er ist schon ein Linker, ganz eindeutig, geprägt aus seiner Vergangenheit in Argentinien, aus der Tradition und aus der Tradition auch eines Landes, das ja eben mal kolonialisiert worden ist, das merkt man schon ganz deutlich.
Er hat auch in seiner allerersten Enzyklika eine recht harte Wirtschaftskritik schon geäussert. Da drin hat man einen von seinen meist zitierten Sätzen gefunden. Ich tue ihn schon vorlesen. Mir ist eine verbeulte Kirche, die verletzt und beschmutzt ist, weil sie auf die Straßen hinausgegangen ist, lieber als eine Kirche, die krank ist wegen ihrer Verschlossenheit und ihrer Bequemlichkeit, sich an die eigenen Sicherheiten zu klammern. Ist das auch Programm gewesen? Hat sich Kille nach dem gerichtet, nach dem Satz?
Ja, unbedingt. Und das war seine große Kritik bis zuletzt an der Kirche, der er ja vorsteht, dass er sagt, in Rom, dieses ganze System ist wahnsinnig selbstbezogen. Es lebt aus sich heraus. Es sozusagen befördert sich immer wieder selbst. Und das ist doch falsch. Wir müssen doch wirklich an die Gläubigen denken. Deswegen auch dieses an die Ränder gehen, nicht dieses etablierte in den Kirchen in Deutschland, Frankreich, Spanien und so weiter, Länder, in die er ja so gut wie gar nicht gefahren ist oder gar nicht gefahren ist, was aufsehenerregend ist. Das hat kein Papst vor ihm so gemacht. Das sind ja Kernländer des Katholizismus, sondern er ist eben auf weite Reisen gegangen. Er war ja sogar jetzt noch gegen Ende seines Pontifikats hat er eine sehr, sehr anstrengende Reise gemacht in die Südsee und hat dort Länder besucht, wo man sagen könnte, muss der Papst da unbedingt hin. Er war in der Mongolei, wo es kaum Christen gibt und so, aber das war sein Ansatz. Ich muss ganz an den Rand, ich muss dahin, wo noch Bewegung ist und wo die Kirche nicht in sich selbst erstarrt.
Saluto, inizierò un viaggio apostolico in alcuni paesi di Asia. Per favore, pregate per il frutto di questo viaggio.
Und das ist auch seine Mission gewesen übrigens. Und mit der ist er einfach jetzt auch nicht fertig geworden, sich gegen diesen bräsigen Kapitalismus zu wenden, der eben im Westen vorherrscht. Er hat ja ein gutes Gespür dafür gehabt, was für Trends es gibt in der Welt. Er hat den Rechtspopulismus schon vor Jahren vorhergesagt. Er hätte da gerne weiter gegen angekämpft, aber das hat jetzt nicht mehr sein sollen.
Als seine wichtigste Schrift gilt die, die er über die Umwelt gemacht hat. Die heisst Laudato Si. Warum ist das seine wichtigste Schrift?
Also das ist einfach ein wahnsinnig guter Text aus dem Jahr 2015, also relativ vom Anfang seines Pontifikats. Empfehle ich sehr einfach mal zur Lektüre, auch wenn man keine geistlichen Überlegungen damit verbindet. Es ist eine Schrift über den Umweltschutz und über den Klimawandel und darüber, wie die Erde sich gerade zugrunde richtet, auf der Höhe der Zeit. Es gab da viel Zustimmung von Wissenschaftlern, die gesagt haben, stimmt alles, was da drin steht. Das ist auch schon interessant, weil Religion und Wissenschaft ja bekanntlich nicht immer dasselbe sind. Aber er hat da viel Fachzustimmung bekommen. Er hat das Thema mit einfachen Worten, das ist ja sowieso seine Stärke, dass er sehr einfach und klar formuliert. Er ist ja kein Wissenschaftler, er ist ja im Grunde ein Prediger, ein Missionar. Hat er das Thema benannt, hat gezeigt, dass die Menschheit dabei ist, ihre Lebensgrundlagen zu vernichten und hat gerade deswegen auch durchaus viel Einfluss gehabt. Und gerade jetzt heute, wo man ja weltweit eigentlich Bestrebungen sieht, den Umweltschutz wieder hinten anzustellen und zu sagen, ist alles doch nicht so schlimm. Und es gibt eben in Amerika einen Präsidenten, der nicht glaubt, dass es Klimawandel gibt und Umweltzerstörung und so, ist diese Schrift von 2015 aktueller denn je. Also ich finde auch ein richtig gutes Stück Arbeit.
Eines der umstrittensten Themen in der katholischen Kirche immer schon ist Sexualität, die Rolle der Frau. Was war dort im Franziskus seine Rolle gewesen?
Ja, er hat ja angefangen wirklich als Reformer. Es wurden ja auch sehr viele Hoffnungen auf ihn gesetzt, dass er nicht nur institutionell die Kurie verändert, worüber wir gesprochen haben, entschlackt, Korruption bekämpft und sowas, was er übrigens gemacht hat, da war er auch sehr erfolgreich, sondern dass er eben auch inhaltlich neue Wege geht, gerade in Europa, wo wir ja in vielen Ländern einfach Bewegungen haben in der Kirche, die sagen, es geht nicht mehr weiter wie früher. Wir brauchen eben die Anerkennung von alternativen Lebensformen, von der Rolle der Frau, kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen. Es sind viele Hoffnungen mit ihm verbunden worden. Er hat die am Anfang auch erfüllt. Er hat ziemlich am Anfang schon einen berühmten Satz gesagt auf die Frage, wie er denn mit Homosexuellen umgehe, dass er sagte, wer bin ich, über diese Menschen zu richten, wenn sie glauben, so leben zu wollen. Das wurde viel beachtet. Und er hat gegen Ende seines Pontifikats ja auch in einem Schreiben angeordnet, dass die Segnung von homosexuellen Ehen möglich sein darf unter bestimmten Voraussetzungen. Es ist keine richtige Segnung, sondern eine halbe Segnung außerhalb des Gottesdienstes und so weiter. Aber es war ein Riesenschritt, auch ein sehr umstrittener, einer, der die Kirche an den Rand der Kirchenspaltung geführt hat, weil beispielsweise in Afrika es offenen Aufstand gab und Kardinäle und Bischöfe gesagt haben, wir befolgen diese Anordnung des Papstes nicht. Also er hat da auch was riskiert, aber er ist vom Typ auch einer, er macht das dann und dann geht er wieder drei Schritte zurück und drei Schritte vor. Das ist noch nicht durch, das Thema, aber er hat dort Zeichen gesetzt wie kein Papst vor ihm, das ist richtig.
Du hast die Rolle der Frau in der Kirche angesprochen, die ist nicht viel grösser geworden während dem Pontifikat von Franziskus.
Ja, das ist ähnlich. Auch da hat er am Anfang Hoffnungen geweckt, weil er ja immer wieder die Bedeutung der Frauen in der Kirche betont hat. Was man am Anfang verstanden hat, ist, dass er unterscheidet zwischen der Rolle der Frau bei allen Fragen des Lebens und der Rolle der Frau in der kirchlichen Weihehierarchie, also als Diakon oder Priester oder Bischof oder Kardinal. Und bei dem zweiten Punkt hat er sich nicht getraut und wollte es vielleicht auch nicht, das zu öffnen. Er ist nicht den Weg gegangen, wie jetzt bei der Homosexualität beispielsweise, dass er in einem Lehrschreiben gesagt hätte, in Zukunft können auch Frauen wenigstens Diakone, also die unterste Weihstufe, einnehmen. Das war ja in vielen Ländern Europas erhofft worden. Aber er hat sozusagen auf der weltlichen Seite wirklich sehr viel getan. Er hat Frauen im Vatikan überall befördert. Er hat sie in Spitzenpositionen gebracht. Es gibt ein erstes Dikasterium, also Ministerium, das von einer Frau geführt wird. Auch die Gouverneurin des Vatikanstaats, also dieses körperlichen Gebildes, das von der Mauer umgeben wird in Rom, also sozusagen die grundstücksmäßige Anbindung des Heiligen Stuhls, wird jetzt von einer Frau geführt. In seinem Wirtschaftsrat, der die Geschäfte des Vatikan überprüft, sind von, glaube ich, 7 Laien, die da drin sind, 6 Frauen. Bei der großen Synode 2023 und 2024, Bischofssynode, wo vorher, wie der Name schon sagt, nur Bischöfe saßen, waren jetzt auch viele Laien und Frauen dabei. Da hat er viel gemacht, aber er hat immer unterschieden und hat gesagt, in der Weihehierarchie, also in der täglichen Arbeit am Altar, da ist es nun mal so traditionell und dabei bleibt es auch dabei, dass dort Frauen nicht hingehören. Das hat viele Frauen sehr enttäuscht, aber immerhin hat er am Ende der Synode 2024 gesagt, die Frage ist weiter offen. Er hat sie also nicht entschieden, aber er hat die Tür auch nicht zugemacht.
Wenn wir jetzt all die Sachen wieder zusammennehmen, die Wirtschaftskritik, wie er mit Homosexuellen umgegangen ist, mit den Frauen, mit dem Umweltschutz, was bleibt denn zum Schluss? Wie gross war der Einfluss von Franziskus auf die katholische Kirche?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Und wie man immer so schön sagt, wird das natürlich erst die Geschichte erweisen. Er ist schon groß, denn er war immerhin eine relativ lange Zeit jetzt Papst. Viel länger übrigens, als er selbst gedacht hat. Er hat verschiedentlich gesagt, er ist davon ausgegangen, dass er das bloß ein paar Jahre macht oder machen kann. Und jetzt sind es ja doch weit über 10 Jahre geworden. Das ist schon eine Phase und er hat, wie gesagt, auch Dinge angestoßen, hat diese Enzyklinge gemacht, er hat diese 2 großen Weltsynoden gemacht, 2023, 2024, er hat das Heilige Jahr begonnen, 2025. Das sind schon Dinge, die bleiben werden. Er hat vor allen Dingen wirklich auch die Institution Vatikan, also die Verwaltung in Rom, echt reformiert. Das war ja der Punkt, an dem Benedikt der 16. letztlich gescheitert ist. Einer der Gründe für seinen Rücktritt, dass er gesagt hat, ich habe nicht mehr die Kraft, hier gegen diese ganzen Seilschaften, gegen die Korruption, gegen das Missmanagement zu kämpfen. Das hat er weit, weit vorangebracht, besonders in den ersten Jahren. Also da ist er richtig erfolgreich. Die Frauen in Führungspositionen haben wir schon angesprochen. Also da wird schon was bleiben. Aber er ist auch ein Unvollendeter, weil er es nicht geschafft hat, seine Vorstellungen alle so zu verankern, dass der nächste Papst dahinter nicht zurück kann. Ja, also es kann durchaus sein, je nachdem, wer jetzt ans Ruder kommt, dass es einen völligen Backlash gibt, dass man wieder eine sehr konservative katholische Kirche bekommt. Da ist er nicht mit fertig geworden. Und das hängt übrigens auch mit seiner Person zusammen. Er ist ja wirklich ein beeindruckender Mensch. Ich habe ihn ja erst jetzt in meinen letzten Jahren kennengelernt, aber wenn man ihn sieht, der Blick, die sanfte Stimme, die Gedanken, wie er redet, das ist schon alles sehr beeindruckend. Aber gleichzeitig war er ein Einzelgänger. Er hat nicht wirklich mit seiner Institution zusammengearbeitet, er war totaler Chaot auch im Arbeiten. Und das führt dazu, dass der Apparat sich nicht so verändert hat wie der Papst selbst. Und jetzt ist halt der Papst weg, aber der Apparat noch da.
Was man bei uns fast nicht mitbekommen hat, ist, dass die katholische Kirche in den letzten 10 Jahren auch gewachsen ist, oder?
Ja, das merkt man in Europa nicht so. Es sind jetzt 1,4 Milliarden katholische Christen weltweit, so viel wie noch nie zuvor. Und die Wachstumsraten sind natürlich vor allen Dingen an den Rändern, wie der Papst sagt, in Afrika und Asien. Und dort wächst die Kirche allerdings mit einer sehr konservativen Führung. Ob das auch wirklich die Gedanken der Gläubigen widerspiegelt, ist noch so die Frage. Ich hatte interessante Gespräche am Rande der jetzt schon mehrfach erwähnten Weltsynode, wo auch Kardinäle aus Afrika zum Beispiel zugeben mussten, dass bei ihnen auch nicht alles so gut läuft und dass sie auch Mitglieder verlieren, dort vor allen Dingen an Naturreligionen, weil die Kirche nicht als modern genug angesehen wird. Aber in jedem Fall ist dort schon ein großer Glauben an diese Institution. Und deswegen ist immer dieses Unverständnis von europäischen Delegationen, die nach Rom kommen, speziell deutschen Delegationen, die sagen, wieso merken die in Rom denn nicht, wie uns alles wegbricht und dass wir nur überleben können, wenn wir uns wirklich reformieren. Das wird halt hier in Rom nicht so gesehen, wenn man die ganze Welt im Blick hat und sieht, dass es woanders doch noch ganz gut läuft.
Letzte Frage zum Franziskus. Wie wird er dir in Erinnerung bleiben?
Der gute Mensch einerseits, also wirklich als Person, interessant, nicht verkünstelt, sehr seinen Zuhörern zugewandt, sehr besorgt um die Menschheit. Er leidet wirklich persönlich, zum Beispiel an den Kriegen. Das ist ja auch ein Thema, das mit ihm verbunden ist.
E della Terra Santa, la Palestina, Israele, che tanto soffrono l'orrore della guerra.
Da hat er viel Kritik erfahren, zum Beispiel von israelischer Seite und von ukrainischer Seite und überhaupt im Westen, dass er nicht ganz klar in diesen Konflikten so die übliche Stellung bezogen hat, sondern dass er immer gesagt hat, irgendwie sind alle schuld und Krieg ist immer ganz schlimm. Das ist sein Ding, er ist totaler Pazifist.
Non si può andare avanti. In guerra. Dobbiamo fare tutti gli sforzi per trattare, per negoziare, per finire la guerra. Preghiamo per questo.
Ich glaube ihm auch, wenn er sagt, er weint abends, wenn er sieht, wie viel Elend es auf der Welt gibt. Das ist ein Riesenthema für ihn und das macht ihn, finde ich, sehr menschlich und glaubwürdig. Aber er ist ein Unvollendeter. Er hat viele gute Ideen gehabt. Er hat viele Sachen angestoßen, nicht zu Ende gebracht, nicht gewagt zu Ende zu bringen, aber auch nicht taktisch klug darauf hingewirkt, dass sie bleiben. Er war kein, jetzt mal im Positiven gesagt, kein Mann des Apparats, der wirklich den Apparat umfunktioniert hat. Er hat einfach neben dem Apparat hergemacht und den Apparat sein lassen. Und das ist eine Schwäche für eine Führungsfigur und das muss er sich leider auch in seine Bilanz schreiben lassen.
Komm, wir schauen nach vorne. Viele Kardinäle, die jetzt im Konklav den Neupapst bestimmen, sie vom Franziskus selber bestimmt worden. Heisst das im Umkehrschluss, dass es eine gewisse politische Kontinuität geben wird beim Nachfolger von ihm?
Ja, könnte man denken. Zwei Drittel, glaube ich, der Kardinäle, die jetzt im Konklave einen neuen Papst finden müssen, sind ja von ihm bestimmt worden. Also das sind ja knapp 140. Insgesamt gibt es über 250 Kardinäle, aber wegen der Altersgrenze 80 Jahre sind knapp 140 stimmberechtigt und die sollte man ja denken, stimmen in seinem Sinne ab, wenn sie von ihm ausgewählt worden sind. Das kann man aber so nicht sagen, weil dieses Konklave hat einfach eine eigene Dynamik und da werden ja auch geheime Wahlen und jeder soll nur seinem Gewissen folgen, aber es gibt ja Vorbespräche und der Versuch, Seilschaften zu bilden. Der Druck der Amerikaner, übrigens der konservativen Amerikaner, also der radikal konservativen Amerikaner, da gibt es große Stiftungen und so weiter, die haben extremen Einfluss. Die versuchen, die Kirche wieder in eine konservative Ecke zu drängen. Die haben den Papst gehasst, für die war der ein Kommunist und die wollen das jetzt alles wieder rückgängig machen. Da weiß man nicht genau, wie viel Einfluss die wirklich haben und so weiter. Also das ist nicht gesagt, dass das in seinem Sinne weitergeht. Das ist ein richtiges Ringen und man muss auch sagen, in der katholischen Kirche findet seit vielen Jahren und verstärkt jetzt unter Franziskus, weil der so dezidiert reformerisch begonnen hat. Das ist ein Machtkampf. Manche sagen auch ein Bürgerkrieg in der katholischen Kirche. Und der wird natürlich jetzt beim nächsten Konklave immer unterschwellig eine Rolle spielen.
Gibt es denn schon Favoriten?
Ja, da werden natürlich unter den Experten Namen gehandelt. Das würde ich jetzt gar nicht aufnehmen wollen, weil da liegt man meistens daneben. Aber was man sagen kann, sind die Trends. Also erstens, es wird kein Südamerikaner mehr sein. Davon hat man, glaube ich, die Nase voll. In Rom hat man gemerkt, das ist was Besonderes. Diese Südamerikaner mit ihrer, haben wir ja drüber gesprochen, sozialpolitischen Linksposition nicht so gut in Rom verankert und so weiter. Das ist alles schwierig. Das wird man nicht nochmal machen. Ich glaube auch nicht, dass es ein Afrikaner werden wird, obwohl Afrika immer wichtiger wird. Aber es ist, glaube ich, noch nicht so weit, dass ein afrikanischer Kardinal, obwohl es mehrere Bekannte gibt, wirklich nachher die Mehrheit hinter sich versammelt. Ich glaube auch eher nicht an Asiaten. Da sind nicht so etablierte Personen im Rennen. Es geht ja schon auch immer um Persönlichkeiten, die man so allgemein kennt und hinter denen man sich versammeln kann. Man muss auch sehen, dass diese vielen Kardinäle, die er da berufen hat, die haben sich ja noch gar nicht so viel gesehen. Das heißt, die kennen sich gar nicht so gut. Also da sind natürlich Leute, die lange im Geschäft sind, im Vorteil, weil man die kennt. Deswegen gibt es schon eine Wette darauf, der ich mich, glaube ich, anschließen würde, dass es vielleicht wieder ein Italiener wird, nachdem es jetzt dreimal kein Italiener war. Und man auch gesehen hat, dass das halt auch seine Probleme hat. Es ist erfrischend, wenn jemand von außen kommt, aber wenn er halt nicht weiß, wie die Kurie funktioniert, wenn er nicht seit Jahrzehnten in Rom lebt und in Italien, dann ist er irgendwie ein Fremdkörper in diesem System. Und deswegen ist es durchaus denkbar, dass ein Italiener zum Zuge kommt. Und da gibt es eben ein paar durchaus bekannte und auch gute Kardinäle. Und es könnte sein, dass man sich am Ende hinter denen versammelt.
Das letzte Konklave ist über 10 Jahre her. Kannst du schnell unser Wissen auffrischen? Wie läuft es jetzt genau ab?
Das wird ja ungefähr 20 Tage nach dem Ende des Pontifikats, also wenn die berühmte Sedis Vacans begonnen hat, einberufen. Diese Kardinäle, die Stimmberechtigten, knapp 140, kommen dann alle nach Rom, in der Regel ein paar Tage vor dem Konklave. Die wohnen alle im Gästehaus Marta Maria und sind dort eigentlich angehalten, wirklich nur mit Gott Kontakt zu pflegen und über die Situation nachzudenken, kriegen auch zum Beispiel ihr Handy und ihren Laptop und so weiter abgenommen, sollen keine Kontakte nach außen halten und sowas. Das funktioniert nicht so ganz, dadurch, dass sie ja nicht in der Sixtinischen Kapelle eingeschlossen sind, wie das früher mal der Fall war, sondern man fährt mit dem Bus da jeden Morgen hin und mittags wieder zurück und nachmittags wieder hin und abends zurück. Es gibt ja am ersten Tag einen Wahlgang und dann jeden Tag 4 Wahlgänge, 2 morgens, 2 nachmittags. Die reden also im Vorfeld schon sehr viel, auch zwischendurch reden sie viel und versuchen eben, die Dinge in irgendeine Richtung zu lenken. Dann aber sitzt in der Sixtinischen Kapelle jeder vor seinem leeren Wahlzettel und schreibt da einen Namen drauf, soll er mit verstellter Schrift schreiben, damit man das nicht zuordnen kann. Und dann werden die ausgezählt und dann gibt es halt in den ersten Wahlgängen noch relativ viele und dann redet man wieder beim Mittagessen und Abendessen miteinander und so weiter und dann konzentriert sich das ein bisschen und meistens gibt es am Ende dann so 2, 3 Favoriten, die auch wirklich für verschiedene Richtungen stehen und irgendwann wird sich dann einer mit 2/3 Mehrheit durchsetzen und dann kommt der berühmte weiße Rauch aus dem Schornstein und wir haben einen neuen Papst.
Habemus Papam.
Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papam.
Es ist echt der perfekte Zeitpunkt, um sich jetzt den Film anzuschauen, der Konklave heisst, der Film zum Buch von Robert Harris.
Der Papst ist tot. Der Heilige Stuhl ist vakant.
Hast du ihn gerade gesehen?
Ja, den muss man unbedingt sich angucken, wenn man es noch nicht gemacht hat, jetzt in der Vorbereitung oder auch das Buch lesen, das ich auch sehr gut finde. Das ist sehr, sehr gut recherchiert und beschrieben, besonders eben im Mittelteil, in dem beschrieben wird, wie diese Absprachen stattfinden, wie die alle doch irgendwie in einer Form von Kontakt sind, obwohl sie es eigentlich nicht sein sollen, dass sie letztlich auch nur Menschen sind, diese Kardinäle.
Dürfte ich Sie um ein vertrauliches Gespräch bitten? Sie sehen besorgt aus. Haben Sie alles unter Kontrolle?
Wie hat das so lange geheim gehalten werden können?
Sie werden niemals einen Kandidaten finden, der nicht irgendwo eine Leiche im Keller hat.
Das wird, finde ich, sehr gut beschrieben. Ohne jetzt das Ende spoilern zu wollen, würde ich aber sagen, so wie das Buch endet, wird das richtige Konklave nicht enden.
Danke für das Gespräch, Marc.
Sehr gerne. Danke.
Das war sie, unsere Rückschau auf das Pontifikat von Franziskus. Ich habe geschwätzt mit Marc Beise. Er ist Korrespondent für die Süddeutsche Zeitung in Italien und für den Dagi. Diese Folge von «Apropos» hat Sarah Spreiter produziert. Ich heiße Philipp Loser und wir hören uns morgen wieder. Bis dann, ciao zusammen.